Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zuerst jetzt zur Kontextserie Innovation, heute über die kontrollierte Heroinabgabe. Maja Brändli zeigt in ihrer Reportage auf, welche Hürden die Pioniere der Heroinabgabe zu überwinden hatten und warum sie dann doch noch akzeptiert wurde. Eine Sendung auch über den Mut, den es für jede Innovation braucht.
Nachmittag, 15 Uhr. Der Warteraum des Basler Behandlungszentrums Janos füllt sich mit Männern und Frauen, die hier legal Heroin beziehen, in flüssiger Form oder als Tabletten. Otto Schmid, pflegerischer Leiter des Projektes Janos, beobachtet das Kommen und Gehen.
Hier im Warteraum ist immer jemand vom Personal anwesend, um zu überprüfen, ob die Patienten zum Beispiel nicht zu viel Alkohol getrunken haben. Wir führen bei Patientinnen und Patienten, die regelmäßig Alkohol trinken, führen wir einen Atemlufttest durch. Und das ist eigentlich zur medizinischen Sicherheit. Hier sehen Sie den Applikationsraum, in welchem unsere Patientinnen und Patienten das Heroin beziehen.
Hinter dem Schalter zwei Frauen. Sie geben das Heroin heraus.
Hallo. Also ich gebe es dir auf ihn aus, das Flüssige. Und es gibt aber auch noch Tabletten von Heroin. Und er hat jetzt, glaube ich, zwei Tabletten noch zusätzlich gekriegt. Das hält ein bisschen länger an, als wenn sie sich direkt spritzen. Mhm. Wie ist das? Die Entomin. Kann man dir nicht ein ganzes mitgeben und du darfst das selber viechteln? Das
kommt mir aus.
Abklären.
Ja. Zusätzlich zum Heroin geben die beiden Frauen noch diverse andere Medikamente heraus.
Lasin, das ist Johanniskut, das ist zum Stimmung ein bisschen aufhellen. Dann kriegt er noch MSC, das ist Europiat. Und dann gibt er noch Valium. Dürfen wir alles mitnehmen.
Vorwiegend sind das Psychopharmaka wie Antidepressiva oder Neuroleptika. Aber wir haben auch viele Medikamente, die wir zusätzlich noch abgeben müssen bei somatischen Erkrankungen.
Auf drei Männer kommt eine Frau. Das Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren. Die meisten sehen älter aus, als sie sind. Alle haben sie eine mehr oder weniger lange Drogenkarriere mit mindestens zwei erfolglosen Therapieversuchen hinter sich. Sie gelten als Schwerstsüchtige. Und das ist Voraussetzung, um an einer heroingestützten Behandlung überhaupt teilnehmen zu dürfen. Heroin wird, wie Opium und Morphium auch, aus der Schlafmondkapsel gewonnen und ist ein Opiat, erklärt Hannes Strasser, Psychiater und ärztlicher Leiter des Behandlungszentrums Janos in Basel.
Heroin hat eine stark euphorisierende Wirkung, wird von Konsumenten, die dieses als Droge verwenden, als unglaublich euphorisierend, glücksbringend empfunden. Man kapselt sich ab und hat viele Sorgen, die im Moment bestanden haben, für einen kurzen Moment los. Und dieses Phänomen dieser starken Euphorie lässt sich eben steigern, wenn diese Wirkung rasch anflutet. Das erreichen Konsumenten, wenn sie es eben injizieren in die Vene. Während wenn es geschluckt wird, die Wirkung in einer starken Verzögerung und stark abgeschwächt eintritt.
Sie haben gesagt, man ist kurz euphorisiert, was heißt das?
Man kann sich das so vorstellen, Straßenheroin, wenn das konsumiert wird, über eine Injektion, dass das innerhalb von wenigen Sekunden eintritt, die Wirkung, und dann eigentlich nur über ein paar Minuten in dieser Stärke anhält, je nachdem wie viel konsumiert wird, und dann eigentlich relativ rasch wieder abflacht. Also so, dass wir nach einer halben Stunde wahrscheinlich keine Wirkung mehr haben, aber auch noch keine Entzugssymptome. Entzugssymptome treten dann erst nach ein paar Stunden wieder auf. Wir haben nach 3 bis 4 Stunden dann die Problematik bei diesen Menschen, dass sie erneut Heroin zuführen müssen, um nicht wegen Entzugserscheinungen schwere Schmerzen zu erleiden, Durchfall zu erleiden, Schüttelfrost zu erleiden.
Wenn keine Entzugserscheinungen und kein Gassenstress die Süchtigen umtreiben, können sie theoretisch ein ganz normales Leben führen, denn reines Heroin beeinträchtigt kaum die Gesundheit und hat praktisch keine Nebenwirkungen. Lediglich zu Beginn, wenn es gespritzt wird, macht sich der sogenannte Flash als wohlige Wärme bemerkbar.
Die geistige Leistungsfähigkeit ist in dieser Zeit des Einflusses des Flashes beeinträchtigt. Die Patienten werden dann nicht die großen Denkleistungen verbringen können wie sonst, weil sie eben auch müde sind, weil sie in sich abgekapselt sind. Aber nach etwa einer halben Stunde können diese Patienten durchaus wieder anspruchsvollen Arbeiten nachgehen, vielleicht auch sogar Maschinen betreiben. Wir haben hier die Möglichkeit, pharmazeutisch reines Heroin zu verabreichen und somit eben auch die Möglichkeit, genau zu dosieren, genau zu wissen, wie viel Heroin einem Patienten zuträglich ist und was vielleicht eine zu hohe Dosis wäre, was natürlich Drogenabhängige von der Straße, die Straßenheroin kaufen, das möglicherweise in der Regel eben nur zu 10% reines Heroin beinhaltet. Das macht den Menschen auf der Straße die Dosierung eigentlich unmöglich.
Wie dosieren Sie? Ist jemand groß, klein, dick, dünn oder braucht er viel oder wenig oder was sind die Kriterien?
Männer brauchen ein bisschen mehr wie Frauen. Da gibt es vielleicht einen leichten Geschlechtsunterschied, das ist aber nicht zwingend so. Und was wir aber sicher sagen können, ist, die Patienten dürfen bei ihrer Dosierung mitreden. Das hat sich schon bei der methadongestützten Behandlung bewährt, dass Patienten mit einer geringen Dosis, die sicher nicht gefährlich ist, anfangen und sich langsam hochsteigen bis zu der Dosis, wo wir sehen, da ist es nicht mehr nötig, dass sie sich von der Straße zusätzlich Heroin dazu kaufen, sondern sie erhalten bei uns genügend Substanz, so viel eben, dass sie nicht Entzugserscheinungen entwickeln über den ganzen Tag. Das ist eigentlich das Kriterium. Keine Entzugserscheinungen über die nächsten 24 Stunden.
Also Sie sagen, man will keine Entzugserscheinungen, der Patient will wahrscheinlich öfters mal einen Flash, nehme ich an.
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, auch ganz unterschiedliche Patientinnen und Patienten. Die einen, die wollen wirklich nur die Entzugssymptome weghaben und genießen dabei auch bei der Injektion, dass eine gewisse wohlige Wärme aufsteigt, während andere durchaus eine höhere Dosis verlangen. Und wir tolerieren das in einem gewissen Maß, so dass man eigentlich sagen kann, bei uns läuft niemand Gefahr, dass er sich so stark intoxikiert, dass es gefährlich wird, aber er hat auch das Recht, dass er ein bisschen diese Euphorie so erhält, dass er vielleicht auch mal ein bisschen schläfrig wird.
Und wie viel zum Spritzen?
Das ist eine neue Dosis.
260.
Zurück in den Applikationsraum. Dort haben die Schwersüchtigen genügend Zeit und die nötigen Utensilien, um sich das erhaltene Heroin in die Venen zu spritzen.
Geht's los, ne?
Wenn ich den Anblick einer Spritze aushalten würde, schmunzelt einer der Patienten, dann dürfe ich ihm gerne ein paar Fragen stellen.
Ich triff schlecht und der Blut ist verrückt.
Er schwingt sein Bein auf einen Stuhl, zieht das Hosenbein hoch, darunter ein riesiges Pflaster. Unter dem Pflaster eine Reihe zahlloser Einstiche. Reißverschluss nennt er das.
Ich tue nicht gerne in die Hand rein, weil man sieht es. Aber jetzt, was ich, dann ist es...
Wird's lieb?
Ja, also schnell gut, oder?
Der Mann ist um die 50. Seit 37 Jahren, erzählt er, hänge er an der Nadel. Deswegen sind seine Venen so verstochen und vernarbt, dass er kaum eine Stelle findet, wo die Nadel eindringen kann. Als die Suche am Bein zu lange dauert, sticht er sich in die Hand. Das tut er mir zuliebe, erklärt er, damit es nicht allzu lange dauert. Seine Mutter hingegen sieht solche Stiche nicht gern.
Sie ist Italienerin, sie ist difficil bei so Sachen. Weil mein Bruder hat sich erhängt im Gefängnis. Wegen so Sachen da.
Was los? Wegen Drogen?
Ja.
Er selber ist seit 15 Jahren im Programm, also seit der Eröffnung des Zentrums. Nur deswegen sei er wohl noch am Leben, meint er.
Und mir ist es ganz schlecht gegangen. Ich bin nur 50 Kilo schwer gewesen. Kurz mal Erbrezirrhose gesehen, oder? Der Arzt hat gemeint, entweder hör jetzt auf oder komm da an, oder sonst geht es mir schlecht. Also mehr oder weniger würde ich sterben.
Zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen sei der Beschaffungsstress auf der Gasse riesig gewesen. Und die dauernde Angst vor der Polizei habe ihm den Rest gegeben. Jetzt hingegen habe er Ruhe und sauberen Stoff. Er arbeitet bei seinem Bruder, 50%, und erhält daneben eine IV-Rente. Die Auswirkungen der Heroinsucht, ausgerechnet mit Heroin zu bekämpfen, auf diese Idee kamen in Zürich Ende der 80er Jahre, als die offene Drogenszene auf dem Platz Spitz und das Elend der Junkies weltweit für Schlagzeilen sorgten. Die schweizerische Drogenpolitik hatte damals restlos versagt und der Versuch, die Junkies zu vertreiben, machte die Sache nur noch schlimmer. Ambros Uchtenhagen, Leiter der psychiatrischen Klinik Burghölzli, war damals oft als Notarzt auf dem Platz Spitz.
Politik war unfähig. Stadtregierung lag im Clinch mit der Kantonsregierung. Der Bund war abwesend, politisch, hat sich nicht eingemischt. Wer wirklich etwas gemacht hat, waren nur Hilfsorganisationen.
Hilfsorganisationen und zunehmend auch Ärzte, die sich auf dem Platz Spitz engagierten.
Was wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag leistete, war ziviler Ungehorsam. Spritzentausch war verboten, aber die Zürcher Ärztegesellschaft empfahl ihren Mitgliedern, denen, die es nötig hatten, Spritzen zu geben. Die interessante Geschichte war, dass trotz Strafandrohung und auch Anklageerhebung zum Teil die Behörden zuschauten. Sie wollten wissen, was dabei herauskommt. Und als nichts Schlimmes passierte, sondern man den Eindruck hatte, das ist eigentlich eine gute Sache, wurde das zur offiziellen Politik. 1991, das war noch vor dem Beginn der Heroinverschreibung, hat der Bundesrat dann auf Antrag von Herrn Gotti, eigentlich ein sehr konservativer Politiker, Schadensminderung als offizielles Element der Drogenpolitik bewilligt.
Ausschlaggebend für dieses erstaunliche Umdenken war die drohende HIV-Epidemie. Plötzlich nämlich ging es nicht mehr nur um Junkies, sondern um die gesamte Bevölkerung.
Und man wusste, also wenn man jetzt nicht handelt, dann bezahlen wir später.
Die Zürcher Regierung schickte Ambros Uchtenhagen nach England. Dort lebte ein Arzt, der mit sauberem Heroin Drogensüchtige behandelte.
Also der John Marks in Liverpool, der hat die alte englische Tradition neu belebt. Man konnte ja seit den 60er Jahren in England ohne weiteres vom Arzt Heroin bekommen. Aber die offizielle Politik hat das immer zugunsten von Methadon versucht einzudämmen. Und der John Marks hat das wegen der HIV-Epidemie in Liverpool hat er das neu eingeführt mit Heroin-Zigaretten. Das war eine Pionierleistung sondergleichen. Das hat er den Leuten einfach verteilt. Gleichzeitig hat er ihnen Spritzen verteilt. Die Polizei war glücklich, weil die Drogenkriminalität in Liverpool ging steiler zurück. Und bei wissenschaftlichen Untersuchungen hat man gemerkt, dass die HIV-Prävalenz auch zurückging.
Die Idee der Heroinabgabe überzeugte Ambros Uchtenhagen. Allerdings wollte er weitergehen, nicht Zigaretten abgeben, sondern Spritzen und Tabletten. Die Schweizer Behörden willigten ein, legten die politischen Rahmenbedingungen fest, damit nicht wie in England einiges des verschriebenen Heroins auf dem Schwarzmarkt landete.
Keine Mitgabe von Ampullen und nur Spritzen unter ärztlicher Aufsicht. Und nur an Leute, die wirklich nachweislich abhängig sind und die gesundheitliche und oder soziale Probleme haben. Das heißt, wir hatten eine gewisse Schwelle eingebaut.
In Zürich, Bern und Basel startete man die kontrollierte Heroinabgabe. Für die Wissenschaftler stellten sich dabei einige Fragen, zum Beispiel: Kriegt man mit sauberem, legalen Heroin die Junkies von der Gasse weg? Akzeptieren sie die Rahmenbedingungen? Was passiert, wenn man ihnen den begehrten Stoff gibt? Wollen sie dann immer mehr? Und wollen dann plötzlich alle nur noch Heroin? Werden damit die anderen Therapieangebote überflüssig? Zentral war dabei auch die Frage nach der Gesundheit. Kann man mit der Abgabe von Heroin tatsächlich die Gesundheit stabilisieren? Kann man sie sogar verbessern?
kann man ihren Beikonsum, das heißt den Konsum anderer Medikamente und Suchtmittel, reduzieren und schließlich kann man sie sozial wieder integrieren.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit ging die Kriminalitätsrate um 80% zurück. Die Sterberate der Drogensüchtigen sank und die Neuansteckungen mit HIV gingen unter den kontrollierten Heroinsüchtigen auf unter 20% zurück. Mit Heroin die Auswirkungen der Heroinsucht bekämpfen. Ein waghalsiger Versuch und ein erstaunlicher Schulterschluss zwischen Behörden und Wissenschaftlern. Mit dem Resultat, dass die Schweiz in Sachen Drogenpolitik plötzlich ganz weit vorne war und die kontrollierte Heroinabgabe als Modell von zahlreichen Ländern der Welt übernommen wurde. Ein Modell, das auch von der Schweizer Öffentlichkeit gestützt wurde, wie sich in mehreren Abstimmungen immer wieder zeigte.
Wir sind ja eigentlich doch mehrheitlich Pragmatiker in der Schweiz. Und wenn man beweisen kann, wir mussten dauernd Beweise liefern, und wenn man beweisen kann, dass nichts Schlechtes dabei herauskommt, sondern dass alle diese Forschungsfragen eigentlich im positiven Sinne beantwortet werden können, dann hat das bei der Bevölkerung natürlich einen Widerhall gefunden. Aber vor allem das Verschwinden der Drogenszene und der Belästigung durch die Drogenszene, das hat eine enorme Wirkung gehabt. Und die schrittweise Anerkennung aus dem Ausland ebenso.
Der Mann, der seit 37 Jahren an der Spritze hängt, hat inzwischen sein Bein verpflastert, den Stich in der Hand mit Alkohol gesäubert. Früher, erzählt er, habe er nebst Heroin auch Alkohol und Kokain konsumiert. Inzwischen sei er sauber, nehme nur noch Heroin.
Ja, am Anfang war es doch schwierig, das ist normal. Das ist die eine. Wenn du selbst daran gewöhnt bist und der Feind hat alles weggenommen, das ist schon anders. Ja.
Der Verzicht auf Alkohol, Kokain und illegales Heroin war ihm nicht einfach gefallen, zumal das Gassenzimmer unmittelbar in der Nähe des Behandlungszentrums Janus liegt.
Das ist schwierig gesehen. Also, ja.
Aber wie ist denn das mit der Sucht? Also, jetzt haben wir ja den Stoff. Oder braucht man denn noch etwas anderes? Hat man denn noch das Verlangen nach etwas anderem?
Nein, ich nicht. Nein, ich glaube, es sind alle Zweite, was du kriegst. Ja.
Aber warum denn noch das Gassenzimmer?
Nein, das war eben am Anfang. Oder
man meint, man
15 Jahre. Vor 15 Jahren. Oder hat man einfach das Ziel gehabt, dort wieder reingehen und Kokain oder etwas anderes dazu nehmen. Oder das war am Anfang schwierig. Du musst einfach eine Kurve reissen oder, und die Augen zumachen. Und auch heute noch ab und zu, oder, wenn Geld im Sack ist. Du ziehst sie schon ab und zu nach. Aber man sagt dann einfach nein, lieber nicht.
Und das fällt einfach mit einem Nein?
Nein, es ist noch relativ schwierig. Es braucht schon viel Charakter, dass man da durch sausen tut. Vor allem, wenn auf der Straße angesprochen wird oder auf anderes Material. Aber wenn du einen guten Charakter hast, kommst du auch durch. Ja.
Sauberes, legales Heroin hat keine bekannten gesundheitsschädigenden Nebenwirkungen und eignet sich deshalb als eine Art Köder, um die Schwerstsüchtigen in die Zentren zu locken. Dort können die Ärzte ihre psychischen Probleme ebenso behandeln wie die durch das Gassenheroin verursachten körperlichen Krankheiten. Abszesse und Hautgeschwüre zum Beispiel, lebensbedrohliche Entzündungen von Herz, Lunge oder Leber oder dann Infektionen wie beispielsweise HIV. Die Behandlung eines Patienten in den Programmen kostet rund 50 Franken pro Tag. Ein unbehandelter Patient hingegen kostet ziemlich genau das Doppelte. Dies vor allem wegen der Strafverfolgung und der hohen Spitalkosten. Mit der Abgabe von sauberem, legalen Heroin an die Schwerstsüchtigen hat man also die Auswirkungen der Sucht weitestgehend in den Griff bekommen. Die Sucht selber aber, meint Pflegeleiter Otto Schmid, bleibt den meisten erhalten. Sie wegzubringen, ist aber gar nicht das primäre Ziel der Behandlung.
Also wir haben bei allen Behandlungen zwischen 5-10% Erfolgschance. Und Erfolgschance, unter dem wird ja immer die sogenannte Abstinenz verstanden. Die Frage ist nur, ob es den Menschen wirklich besser geht, wenn sie abstinent sind. Also das Ziel der Behandlung ist nicht primär die Abstinenz, sondern es geht darum, die Lebensqualität zu erhöhen, weitere Infektionskrankheiten zu verhindern, dass die Leute sich prostituieren, dass sie sich delinquieren, dass die Lebensqualität erhalten wird.
Deswegen wird im Behandlungszentrum Janus auch nicht die pharmazeutische Abstinenz angestrebt, sondern eine Abstinenz von illegalen Drogen. Als die Programme begannen, nannte man sie kontrollierte Heroinabgabe. Heute nennen die Verantwortlichen das Programm heroingestützte Behandlung, weil die psychosoziale und vor allem die psychiatrische Betreuung der schwerstsüchtigen Männer und Frauen mindestens ebenso wichtig ist wie die eigentliche Heroinabgabe, erklärt Hannes Strasser, ärztlicher Leiter.
Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Patienten, die bei uns in Behandlung sind, an mindestens einer zusätzlichen psychiatrischen Erkrankung leiden. Wenn heute jemand Heroin konsumiert, gibt es ja irgendeinen Grund dafür. Das fängt man ja heute nicht einfach mehr so an. Diese Menschen haben das gemacht und sie haben, wenn man die Geschichten von ihnen anhört, durchaus manchmal auch ihren Grund dazu. Zumindest macht es vieles nachvollziehbar, wieso diese Menschen vielleicht zum Heroin gegriffen haben, als zum Beispiel Notnagel aus schier unlösbaren Situationen. Wir haben es hier vor allem mit Persönlichkeitsstörungen zu tun, Störungen, wo die Menschen in der Beziehung zu anderen Menschen eben schwere Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Dann viele Menschen mit Angststörungen, depressive Störungen bzw. affektive Störungen und eben auch Patienten mit Schizophrenie.
Haben Sie das, weil Sie Heroin konsumieren, oder konsumieren Sie Heroin, weil Sie diese Krankheiten haben?
Beim Heroin können wir ziemlich sicher sagen, dass dieses nicht zusätzlich psychiatrische Erkrankungen auslöst, sondern wirklich entweder parallel zur psychischen Erkrankung entstanden ist oder aber, dass es als Folge im Sinne eines Selbstheilungsversuches eingesetzt wurde von den Menschen, um irgendwie von den Symptomen, die sie von der psychiatrischen Erkrankung erfahren haben, freizukommen.
Und das bessert jetzt, wenn man Heroin ihnen verabreicht?
Das könnte auch bessern. Diese Idee, dass Opiate gewisse psychiatrische Erkrankungen nicht heilen, aber vielleicht verbessern, wäre gar nicht so neu. Da hat ja Paracelsus mit seinem Laudanum schon Erfahrungen gemacht. Und auch später waren Opiate immer wieder auch im medizinischen Einsatz, gerade auch im psychiatrischen Bereich. Und wir wissen, dass Opiate durchaus Potenzial haben, vielleicht depressive Zustände abzumildern oder Angstzustände zu lösen oder eben auch Schizophrenien zu mildern. Ich würde aber nie so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, das wäre ein geeignetes psychiatrisches Medikament zur Behandlung der genannten Störungen, sondern wir schaden hiermit nicht. Das können wir eigentlich sagen. Die Störungen, gerade Schizophrenie, Depression, die benötigen heute eigentlich professionelle Medikamente für diese Störungen. Das sind Antidepressiva und Neuroleptika, also Antipsychotika.
Die meisten Süchtigen in den heroinunterstützten Behandlungen leiden also unter einer oder mehreren psychischen Krankheiten, gegen die das Heroin nichts hilft. Es braucht andere, zusätzliche Therapien. Ein weiteres Problem ist, dass Heroin auf der Gasse längst nicht mehr die Droge erster Wahl ist, sondern meist in Kombination mit anderen Drogen konsumiert wird.
Wir haben uns in letzter Zeit darauf spezialisiert, hier vor allem verhaltenstherapeutisch zu behandeln, weil wir medikamentös heute leider noch nicht in der Lage sind, ein gleichwertiges Produkt wie das Heroin anzubieten. Oder anders gesagt, man könnte sich ja auch fragen, wieso, wenn wir schon Heroin verabreichen, verabreichen wir nicht Kokain ab. Das würde ja durchaus auch Sinn machen, wenn man das einmal so von der Medikamentenidee betrachtet. Wir geben reines Heroin ab, wieso auch nicht reines Kokain? Das lässt sich nicht so einfach machen. Das Heroin, da wissen wir, da gibt es auch spezifische Rezeptoren im Gehirn, wo dieses Heroin andocken kann. Heroin ist insofern eine Substanz, die der Körper schon kennt, beziehungsweise wir haben Rezeptoren dafür, weil wir körpereigene Opioide, eben diese Endorphine haben. Abgesehen davon, dass wir beim Kokain wissen, dass es sich um eine ziemlich toxische Substanz handelt, wo eben auch Durchblutungsschwierigkeiten auftreten können mit Folge von einem gravierenden Herzinfarkt oder Hirninfarkt. In der jetzigen Form Kokain zu substituieren wäre zu gefährlich und sicher auch nicht sinnvoll.
Dasselbe übrigens gilt auch für den Alkohol, der ebenfalls zu toxisch ist, als dass man ihn als Medikament einsetzen könnte. Heroin hingegen, und das macht den Stoff so besonders, hat keine schädigenden Nebenwirkungen, wenn es in reiner, medizinisch überwachter Form verabreicht wird. Und deshalb, meint Ambros Uchtenhagen, ist wissenschaftlich betrachtet die kontrollierte Heroinabgabe ein voller Erfolg geworden.
Wo es hapert, ist auf der politischen Ebene. Also in Holland gibt es einen Rechtsrutsch seit Jahren in der Politik. Die Ausweitung der ursprünglich geplanten Heroinpolikliniken auf zusätzliche Städte in Holland, das bekommt Schwierigkeiten. Und genau dasselbe in Deutschland. Und der Hintergrund ist natürlich der, die HIV-Bedrohung ist nicht mehr die, die sie war. Die Leute können heute behandelt werden, kostet zwar sehr viel Geld, aber immerhin, sie sterben nicht mehr. Und die offenen Drogenszenen sind weg, oder weitgehend weg. Ist kein Vergleich mehr. Also der politische Druck ist einfach weg.
In der Schweiz wurde am 1. Januar dieses Jahres die heroinkontrollierte Behandlung definitiv im Betäubungsmittelgesetz verankert. Damit ist sie zumindest zurzeit aus der politischen Schusslinie entfernt. Gesellschaftlich akzeptiert hingegen sind die Schwerstsüchtigen noch lange nicht. Warum, so wurde Hannes Strasser auch schon gefragt, behandelt man solche Leute, lässt sie nicht einfach sterben?
Wenn wir von einer Erkrankung ausgehen, dann wird die Notwendigkeit, dass wir darauf reagieren, auch offensichtlich. Wir würden auch sonst niemanden mit einer Erkrankung, zumindest nicht in unserer wohlbehüteten Schweiz, einfach in der Gosse sitzen lassen. Jetzt, wenn man es natürlich anders ansehen würde, diese Meinungen vertrete ich nicht, wenn man moralisch, ideologisch denkt und sagt, ja gut, die haben irgendwann mal angefangen, Spaß zu haben an Substanzen, wie andere auch Spaß haben an Alkohol und irgendwelche Feste feiern. Das haben sie damals toll gefunden, jetzt müssen sie es halt ausbaden. Wenn man so zynisch denkt, dann sind wir in einer ganz falschen Diskussion drinnen. Das würde ja auch heißen, alle fettleibigen Menschen sind ganz selber schuld, alle Raucher sind auch selber schuld, die Krankenkassen müssten dann den Rauchern auch nichts mehr zahlen für ihre Behandlungen. Und da kommen wir in eine ganz gefährliche ideologische Diskussion, die ich glaube auch heute niemand mehr führen will.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.